Ich möchte uns alle grüßen zu dieser Abendversammlung mit einem Wort aus Psalm 32, den wir in den letzten Tagen und Wochen zu Hause auch gelesen haben. Im Psalm Davids, Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Deswegen sind wir heute Abend auch hier, dass wir uns unterweisen lassen von unserem Herrn, was er uns zu sagen hat. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren Bruder Heinemann, der uns heute Abend und morgen früh hier dienen wird, zu dem Thema Grundlage, Weg und Ziel des Glaubenslebens. Heute Abend und morgen früh zwei Teile. Will ich irgendwelche Gäste begrüßen? Nee, ich glaube, ich kenne jedes Gesicht hier. Dann grüße ich uns alle als Gemeinde zu diesem Abend auch. Und wir fangen an mit einem Lied aus dem Liederbuch Nummer 502, die vier Verse. Ich will streben nach dem Leben. Heute Abend keine. Gibt es irgendwelche Grüße oder sparen wir die uns für morgen früh auf? Dann lasst uns beten zusammen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du es bist, der uns heute Abend hierher geführt hat. Wir wollen dir danken dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen, dein Wort hören dürfen in Frieden und Freiheit. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen willst, für jeden Einzelnen, jeder in seiner eigenen Situation. Du kennst uns alle und du hast uns alle lieb und deswegen hast du deinen Sohn ans Kreuz geschickt. Herr, wir danken dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist in Treue bis zum Ende. Danken dir dafür, dass du uns so lieb gehabt hast und dass wir zu dir kommen dürfen. Ohne eigene Leistung, sondern aus Gnade. Wir wollen auch heute Abend auf das hören, was Grundlage, Weg und Ziel unseres Glaubenslebens sein soll. Und wir möchten dich bitten, dass du Bruder Heinemann segnest, dass er dein Wort ausrichten kann. Amen.
Ich grüße alle zunächst recht herzlich an diesem Abend. Ich bin dankbar und freue mich, dass ich wieder einmal hier sein darf und diese beiden Dienste heute Abend und morgen früh dann tun darf. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir Gläubige uns in der Gemeinschaft unter dem Wort versammeln dürfen. Es darf nicht zur Tradition werden, sondern diese Gemeinschaft, die wir haben unter dem Wort, soll immer wieder von unserem erhöhten Herrn her Inspiration erfahren. Und ich denke, dass dieses Thema, das ich hier gewählt habe, uns innerlich anregt, dass wir darüber nachsinnen und dass das, was wir hören, in unser Herz hineinfällt und dort bewegt wird. Ich werde heute Abend etwas sagen über das Glaubensleben und die Grundlagen, aber auch die Zielperspektive schon andeuten. Und morgen werde ich etwas stärker über das Ziel der Gemeinde, das Ziel Gottes überhaupt mit der Schöpfung sprechen. Das ist also heilsgeschichtlich sehr stark orientiert und vor allen Dingen dann auch den Weg zum Ziel vom Worte Gottes her beschreiben. Zunächst also das Erste, das Glaubensleben und die Grundlage dafür. Es gibt verschiedene Lebensweisen. Wir leben ein biologisches Leben, das einmal zu Ende geht. Wer das nur lebt, ist eigentlich ein armer Mensch. Das können wir nur sehen, weil wir mehr haben, einen Reichtum Gottes in Christus erkennen. Da sagen manche, das ist doch ein Hundeleben. Ja, für viele manchmal, auf tierischer Basis. Es gibt dann verschiedene Perspektiven, der Lebensalter, man spricht von einem Leben vor der Schule, von einem schulischen Lebensalter, von einem Berufsleben, Ehe, Familienleben, aber auch von einem Leben im Rentenalter, im Pensionsalter, dazu gehöre ich nun mal. Das alles sind Sichtweisen aus unserer jetzigen, persönlichen, zeitlich orientierten Perspektive. Das Glaubensleben ist nochmal etwas anderes. Darüber kann nur sprechen, wer dieses Leben selber erfahren hat, wer im Glauben lebt und wer dieses neue Leben aus Gott auch bekommen hat. Wir dürfen dankbar sein, dass wir darum eine Perspektive haben, die über das irdische Leben weit hinausgeht. Und wir dürfen auch im Gegensatz zu anderen Religionen eine Gewissheit haben. Wenn ich zum Beispiel an die denke, die die Reinkarnation vertreten. Wir haben bei uns in Winterbach eine große anthroposophische Schule. Und ich denke, die meisten wissen, dass die Anthroposophie die Reinkarnation, also die Wiederverkörperung, vertritt. Ich habe einmal, als ich einen Dienst tat und im Zug zurück zu meinem Wohnort fuhr, neben einem solchen Anthroposophen gesessen. Der war also ganz besonders daraufhin fixiert, der gehörte auch zu dieser sogenannten Christengemeinschaft, das ist die religiöse Gruppe. Und dann hat er erstmal erzählt, er kam von Frankfurt her, was er erlebt hatte. Und als er dann von der Wiederverkörperung sprach, da habe ich mein Zeugnis gegeben. Wissen Sie, ich weiß, wenn ich hier abscheide, ja, ich bin bei Christus, komme nicht mehr wieder. Als Regenwurm, oder? Das ist doch eine traurige Perspektive. Ne? Und vor allen Dingen, wie einer hier lebt, so kommt er dann in dem nächsten Leben wieder. Nicht? Was ist das doch für ein Leistungsdenken, was da diese Menschen vollbringen müssen? Nein, ich bin froh, dass der Herr mir den Blick geöffnet hat und das ist Gnade für dieses neue Leben aus Gott. Darum einige Bibelstellen, die uns das klar und deutlich machen. Da heißt in Johannes 1, Vers 4 von Jesus Christus, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben, Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier wird also, das müssen wir ganz klar sagen, der Absolutheitsanspruch unseres Herrn und auch der an ihn Glaubenden herausgestellt. Also da können wir keine Kompromisse machen, wie es leider heute auch in dieser Zeit oft geschieht, dass man, ich habe jetzt neulich noch eine Schrift des jetzigen Papstes gelesen, als er noch der zuständige Lehrbeauftragte beim Vatikan war, Dominus Jesus, Jesus der Herr, wie auch da dieses Leben beschrieben wird, einerseits klar, aber wie auch anderen Religionen diese Wahrheit, natürlich mit Abstrichen, zugesprochen wird. Sicher gibt es da Menschen mit Sehnsucht und Gott wird das mal recht beurteilen, aber letztlich über das Leben kann keine andere Religion so etwas sagen. Wenn der Jesus sagt, Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn er das auch unter Beweis gestellt hat, als er den Lazarus auferweckte, nicht? Das hat er ja der Schwester gesagt, dann dürfen wir wissen, das ist eine Aussage, die nicht nur theoretisch vermittelt wird, sondern da steckt die ganze göttliche Autorität dahinter. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 2, das Leben ist geoffenbart worden. Wir haben gesehen und bezeugt dieses Leben und verkündigen es euch, das ewige Leben, welches bei dem Vater war und geoffenbart wurde. Im Urtext wird da unterschieden zwischen Bios und Zoe. Ja. Hier in diesem Zusammenhang ist immer das Leben gemeint, was nicht nur biologisch zu betrachten ist. Zoe. Und auch das sogenannte ewige Leben müssen wir nochmal differenziert sehen. Das heißt, einiges ist das äonische Leben. Wenn zum Beispiel in dem nächsten Zeitalter während des tausendjährigen Reiches Menschen dort das Leben erhalten, ist das äonisch für diesen Zeitabschnitt. Denn am Ende gibt es ja nochmal eine Prüfung, ne? Und dann fallen viele Menschen, wenn Satan nochmal losgelassen wird, der ist in dieser Zeit gebunden, viele von Jesus Christus ab. Und dann kommt nochmal eine Gerichtskatastrophe. Man kann sich fragen, wie können diese Menschen, die so Herrliches erlebt haben, wieder von Gott abfallen? Wir haben ein anderes Leben. Dieses herrliche Leben aus Christus. Wenn er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann dürfen wir wissen für uns, wer den Sohn hat, der hat auch das Leben. Unauflösliches Leben ist das für mich. Das haben wir angelthaft. Es wird einmal noch offenbar werden, wenn wir einen neuen Herrlichkeitsleib bekommen, wenn wir dem Vater dargestellt werden nach dem Bema Christi, ohne Flecken und Runzeln. Und dieses Leben wird uns durch den Glauben geschenkt. Es gibt ja heute auch Verkündigungen, wo immer wieder ganz bestimmte Erlebnisse vermittelt werden sollen. Manchmal ist das magisch-mystisch. Ich habe viel auch zu dieser Thematik gelesen und was da manchmal auch verkündigt wird, etwa von Anselm Grün, das ist nicht nur klar biblisch, das ist etwas mystisch-magisches oft. Und das Leben wird uns auch nicht vermittelt, ja, durch Sakramente, oder meinen Sie das? Wenn ich immer mal etwas sage zu ganz bestimmten Lehren, dann bitte ich, da Nachsicht zu üben. Es geht mir nicht um Einzelne, die auch selbst in den Kirchen da gläubige Menschen sind. Aber die Lehre zum Beispiel, die die katholische Kirche vermittelt, dass wenn ein Kind getauft ist, es das Leben aus Gott hat und dem Leib des Christus, dem mystischen Leib des Christus angehört, das ist biblisch nicht haltbar. Wie erfährt man dann dieses Leben? Da muss erst einer darüber innerlich Klarheit bekommen, dass das Leben, was er hier hat, dieses biologische Leben, ein vergängliches ist. Und dass der Mensch ohne Gott unter dem Gesetz der Sünde und des Todes lebt. Er ist von Natur aus von Gott getrennt, er ist tot. Tot in Sünden. Ich werde das nachher nochmal aufgreifen von Epheser 2 her. Nur dann, wenn auch klar verkündigt wird in einer Evangelisation, dass der Mensch verloren ist ohne Gott, wird er umkehren. Nur wenn einer in Todesnot ist, wird er einen Rettungsanker annehmen. Und darum dürfen wir nicht in der Evangelisation Kompromisse machen, mit fragwürdigen Methoden Menschen ziehen wollen. Nein, wenn der Herr Jesus Menschen gewonnen hat, hat er ihnen ganz klar gesagt, dass sie ohne Gott kein Leben haben. Dem Nikodemus zum Beispiel. Du musst von Neuem geboren werden, du brauchst neues Leben. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, dieses herrliche ewige Leben haben. Wir sind gerechtfertigt durch Glauben. Dadurch, dass wir dem Worte Gottes glauben, dass allein in Jesus Christus die Rettung besteht und wir durch ihn neues, unauflösliches Leben bekommen. Als die Lydia dort in Philippi die Botschaft von Paulus hörte, da hat der Herr das Herz aufgetan, sie glaubte und wurde dadurch ein neuer Mensch. Das geschieht in einem Augenblick hier. Das ist etwas so Wunderbares. Wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, das ist das Entscheidende, erfahren wir dann auch dieses herrliche Leben. Und in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur nach 2. Korinther 5, Vers 17. Und darum macht dieser Glaube lebendig. Und wer das fassen kann, das, was das Wort Gottes sagt und der Heilige Geist dieses Wort lebendig macht, dann wird er ein neuer Mensch. Das habe ich auch bei vielen Menschen erfahren, denen ich ein Zeugnis geben durfte, ehemalige Schüler, mit denen ich heute noch Kontakt habe, jemand, der in einer Freizeit zum Glauben kommt, der mich immer wieder mal anruft, jetzt auch schon über 60 ist, ein Geschenk, treu geblieben zu sein, dieses Leben erfahren zu haben. Aber ich bin so dankbar, dass ich diese Gewissheit haben darf und damit eine Perspektive, dass wenn dieser äußere Mensch vergeht, einmal nicht mehr da ist, ja, wir aber ein Leben in der Herrlichkeit haben dürfen. Das ist etwas Wunderbares. Und nun noch jetzt zu den Grundlagen. In 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und wer ist der Grund? Jesus Christus selber. Und darum, ihr lieben jungen Freunde und Geschwister, ist wichtig, dass wir die Hauptsache verkündigen. Das hat mal jemand gesagt. Wichtig ist, dass die Hauptsache bleibt und die Hauptsache immer wieder verkündigt wird. Und die Hauptsache ist eine Person. Nicht irgendein Dogma. Sicher brauchen wir eine klare biblische Lehre. Aber Jesus Christus ist die Grundlage. Erste in Kolosser 1, Vers 14. Ja? In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Befreiung von den Sünden. Es geht um ihn und ich will so ein paar Aspekte herausgreifen, gerade aus Kolosser 1. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Kreatur. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Also dieser Herr ist auch der Schöpfer. Ja, stimmt das mit dem Glaubensbekenntnis überein? Da ist doch, dass Gott der Schöpfer ist, ja, Jesus Christus, der uns erlöst hat. Für mich ist das kein Problem, Gott ist der Ursächer. Aber wenn es heißt, Gott sprach, ja, dann ist Jesus Christus das Wort Gottes, durch den Licht wurde, durch den die Schöpfung ins Leben gerufen wurde. Er ist aber nicht nur der Schöpfer, er ist der Erhalter und auch das Ziel der ganzen Schöpfung des ganzen Alls. Er ist vor allem, alles besteht in ihm. Er ist das Haupt des Leibes. Dieses wunderbaren, herrlichen Organismus. Nicht? In der katholischen Kirche ist es ein mystischer Leib. Und die haben ein anderes Haupt, den Papst. Und der Stellvertreter Gottes auf Erden ist der Heilige Geist für mich. Jener Paraklet. Nicht? Da müssen wir schon differenzieren und eine klare biblische Botschaft bringen. Denn es gefiel Gott, dass in ihm die ganze Fülle wohnen sollte und das ganze All durch ihn versöhnt würde. Das ist übrigens schon geschehen. Wenn andere Übersetzungen da schreiben, alles, ja, dann steht im Urtext meistens Tapanta, das ganze All. Und darum ist, ich sage es nochmal, Jesus Christus, der Schöpfer des Alls, der Erhalter und das Ziel. Und wir sind bereits versöhnt. Und wer versöhnt ist, lebt im Frieden. Friede mit Gott und Friede untereinander, das haben nur die, die Leben aus Gott haben. Darum ist klar, wenn man die politische Weltlage beurteilt, es kann keinen Frieden geben ohne den Friedefürst. Oder meinst du, dass im Irak mal Frieden entsteht? So nicht. Oder dass der Iran nachgibt? Nein. Da wird eine Atomwaffe entwickelt, denke ich. Und dort wird es auch, ich werde das nochmal aufgreifen morgen, sicher zu einem Krieg kommen. Nach dem Zeugnis etwa Sacharja Kapitel 12. Die Nationen ringsum und aus dem Norden her besteht die größte Gefahr der Aggression. Friede. Und der beginnt bei uns im Herzen. Sind wir gerecht geworden durch Glauben? Haben wir Frieden mit Gott? Das ist eine wunderbare Grundlage. Friede mit Gott. Und dann will der Friede Gottes unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und der Gott des Friedens uns durch und durch heiligen. Wir können aus einer herrlichen Fülle schöpfen. Aus einer Fülle, die die anderen Menschen leider nicht kennen. Und jetzt aus Epheser Kapitel 2 und 1 noch Wesentliches zu diesem Aspekt der Grundlagen. In Epheser 2, das haben wir jetzt neulich bei uns im Hauskreis auch behandelt, wird nochmal das Einst herausgestellt und das Jetzt. In Vers 1 heißt es, einst wart ihr tot in euren Vergehungen und Sünden. Ja, ist das nicht erschütternd, wenn man die Menschheit sieht, anhand dieses Wortes zu registrieren, der größte Teil, obwohl physisch lebendig ist, doch vom Wesen her tot. Und dieses Tod heißt getrennt sein, getrennt von Gott. Mich erbarmen die Menschen immer wieder, vor allen Dingen auch junge Menschen. Weil ich ja als Pädagoge immer wieder mit jungen Menschen zu tun gehabt habe, spreche ich etliche an. Wenn ich im Zug sitze, wie jetzt neulich, als ich von Freiburg kam, ich habe es euch erzählt, darf das aber nochmal einbringen, da war gerade noch ein Platz in dem Waggon frei, da gab es nämlich keine Platzkarten in diesem Nachtzug. Am spät zurück, um eins war ich daheim, komme ich zu einer jungen Dame zu sitzen. Wir kamen ins Gespräch, wohin geht die Reise? Sie studiert Pädagogik mit dem Fachbereich Französisch unter anderem, las auch ein französisches Buch. Und dann versuche ich immer wieder über meine Tätigkeit, weil ich ja auch Religion, also evangelische Theologie als Bereich hatte, da mal anzusetzen. In der Regel ist da wenig Verständnis. Wenn ich von Sport spreche, ja, so, da sind die meisten begeistert. Das hatte ich auch als Fach. Ne? Da kann man schnell über die Fußball-Bundesliga sprechen oder jetzt die Weltmeisterschaft und so weiter. Also ich bin nicht mehr daran gebunden, da unbedingt das alles mitzuerleben. Ich kann es aber verstehen, wenn da jemand noch ein Herz für den Fußball hat. Das wird ja nun heute leider auch fast gleichgeschaltet, das Gläubigsein und Sport. Das sind zwei doch unterschiedliche Dinge. Der Sport ist für den Leib, aber der Glaube für den Geist. Und dann profitiert der Leib aber auch davon. Wir werden morgen noch etwas hören von der Rennbahn des Glaubens. Ja? Also wer Leichtathletik betreibt, kommt morgen auch nochmal auf seine Kosten. Aber ihr anderen dürft trotzdem kommen, denn dann geht es um den geistlichen Lauf. Ja? Zurück zu diesem Text. Einst, ja, Tod in Sünden, das war ja dieser Akzent, den ich herausholte und einiges dazu gesagt habe. Von Naturkinder des Zorns. Wir hatten unseren Verkehr in unseren Lüsten des Fleisches. Wir taten den Willen des Fleisches. Das ist das Problem heute. Den Willen des Fleisches tun. Sind die Menschen frei heute? Sie meinen, sie wären frei, könnten tun und lassen, was sie wollen. Nein, sie müssen. Werden die meisten Menschen so getrieben, ja, dass sie kaum noch heute die Unterscheidungsfähigkeit und auch die Kraft haben, das Böse zu lassen. Ich will es nochmal an einem Beispiel darstellen. Als ich in der Nacht zurückkam, war ich dermaßen erschrocken, als etwa um 12 Uhr in Stuttgart, unten im Bahnhof, wo sich die S-Bahnen kreuzen, junge Menschen randalierten. Ein großer Teil war besäuselt vom Alkohol. Drei junge Menschen kamen auf mich zu und wollten mich irgendwie animieren, mit ihnen zu gehen. Da kann man schon fast Angst kriegen. Ich habe aber die Gnade gehabt, sie in Ruhe zurückzuweisen. Und dann sprach ich mit einer Schaffnerin, denn da saß außer mir noch jemand, und sie ging zu dem hin und sagt: Den da hinten, den habe ich mal in einer Situation aus dem Zug heraus weisen müssen. Was der gemacht hat, kann ich hier gar nicht beschreiben. Es war entsetzlich. Und da sagt die Frau, sie wäre die einzige über 50, die noch abends so spät führe. Weil die meisten Angst haben, vor allen Dingen von jungen Leuten attackiert zu werden. Das ist der Mensch von Natur aus. Er kann gar nicht anders, er muss, er wird getrieben. Dann kommt aber das wunderbare: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Als wir noch tot waren in den Vergehungen, hat er uns mit dem Christus lebendig gemacht. Das ist Gottes Tat. Er hat uns lebendig gemacht. Und in Vers 6, mit ihm auferweckt, mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus. Dieses Sünden im Griechischen, zusammen mit, heißt mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt, aber auch und jetzt schon sitzen zur Rechten Gottes. Da ist unsere eigentliche Heimat. Unser Politikum wird dort oben entschieden. Politoma heißt im Griechischen in Philipper 3, Vers 20. Heimat haben einige übersetzt, Staatsbürgertum könnte man sagen. Aber noch mehr, wir sind sogar in die Familie Gottes mit hineingenommen. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott nach Kolosser Kapitel 3. Das ist eine Tatsache. Immer wer das weiß, dass er schon mitversetzt ist dort droben hin, der darf eine Sichtweise haben, die alles andere relativiert und so einordnet, wie es sich gehört. Ich weiß, es lässt sich leichter darüber sprechen, als in der Praxis das zu tun. Hat mir jetzt ein Bekannter erzählt, er war in den Alpen, macht also da mit einer Gondel eine Tour auf einen 3000er und da war ein Ehepaar da. Und der Mann schwärmt, sagt zu seiner Frau: Schau doch mal da runter, wie klein das alles da aussieht. Die Frau konnte das gar nicht. Die wagte nicht, da hinunterzuschauen. Ich weiß ja nicht, was sie dann da oben auf der Plattform gemacht hat. Ja? Aber zumindest ist ihm da klar geworden, ja, von oben sieht alles anders aus. Da wird das so klein. Wenn wir diese herrliche Stellung haben, was sind da gewaltige Ereignisse in unserer Zeit? Ich will das nicht bagatellisieren, was hier alles geschieht. Aber wenn wir diese Relation haben, dann dürfen wir wissen, wir sitzen mit Christus dort schon, unser Leben ist verborgen mit ihm in Gott und wir sollen sinnen und trachten auf das, was droben ist. Oder, noch anders ausgedrückt, vom Ziel her alles sehen und einordnen. Nicht? Wer vom Ziel her alles sieht, verhält sich auch anders. Nicht? Als ich in den Zug einstieg in Stuttgart, in den ICE, habe ich vom Ziel her alles gesehen, auch schon von meinen Diensten her, nicht? Dann ist manches anders. Was da im Zug passiert, ist dann sekundär. Das sind wunderbare Möglichkeiten, die uns das Wort Gottes aufzeigt. Wir sind also mit auferweckt, mit versetzt in die himmlischen Örter. Der Wotschmani, jener bekannte chinesische Christ, der 20 Jahre um des Glaubens willen unter Mao Zedong im Gefängnis gesessen hat, der hat ein Büchlein geschrieben zum Epheserbrief, das hat mich schon als junger Mensch richtig fasziniert. Sitzen, wandeln, darüber werden wir morgen auch noch etwas hören, und standhalten. Würdig wandelnder Berufung, standhalten, na Epheser 6, das Feld behalten. Aber er wusste etwas um dieses mitversetzt sein. Die meisten Christen kennen diese Stellung nicht, darum trachten sie immer wieder, oft in menschlicher Weise, manchmal gesetzlicher Weise nach dem Ziel. Wir dürfen vom Ziel her schauen und das ist etwas Wunderbares. Und er hat den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiesen. Und was das im Einzelnen bedeutet, wollen wir nun von Epheser 1 ja auch nochmal sehen. Da wird uns der himmlische Segen, der überhimmlische Segen in Christus dargestellt. In Vers 3 kann darum Paulus nur Gott preisen, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem Segen in den Überhimmeln. Da steht das im Perfekt. Er hat uns gesegnet. Der aaronitische Segen, der ja überall in den Kirchen und Freikirchen oft am Schluss gesprochen wird, nicht? Der Herr segne euch, behüte euch, lasse sein Angesicht leuchten über euch und so weiter. Der ist noch aus einer anderen Perspektive heraus formuliert. Wir sind gesegnet, alles ist vorhanden. Dann wird von einem Reichtum gesprochen, gerade in Epheser 1 mehrmals. Und als jetzt vor 8 Tagen der Bruder Johannes Ullmann bei uns im Nachbarort eine Freizeit mit dem offenen Kreis in Plochingen hatte, hat er über diesen herrlichen Reichtum des Evangeliums gesprochen. Hat mich auch sehr erquickt, ich konnte einige Mal dabei sein. Ist also auch immer gut, wenn solche, die den Wortdienst haben, auch andere Brüder hören. Und nicht nur sich selber. Ja, und da hat er über diese Herrlichkeit gesprochen. Und in diesem ersten Kapitel werden nun diese wunderbaren Segnungen beschrieben. Und jetzt geht das, was die Grundlage anlangt, hier noch weiter als das, was ich bis jetzt beschrieben habe. Ich habe aber bewusst das zweite Kapitel vorgezogen, weil es da um das Einst ging, im Blick auf unser hiesiges Leben. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Also als noch nichts Geschöpfliches in Erscheinung getreten war, da hat Gott an dich und mich gedacht. Ist das nicht etwas Herrliches? Darum kann eigentlich uns auch nichts erschüttern, nicht? Weil diese Auserwählung so weit zurückgeht, diese Grundlage prääonisch ist, dass alles, was von dieser Schöpfung ist, letztlich uns nicht umwerfen kann. Dafür ist Gott in Christus der Garant. Und er hat uns zur Sohnschaft bestimmt. Ja. sind nicht nur die jungen Männer und Männer zur Sohnschaft berufen, ist ganz klar, dass auch die jungen Frauen dazugehören. Das ist eine Botschaft. Wir dürfen deswegen von Römer 8 her Abba, lieber Vater, sagen. Wir haben durch Christus Jesus den Zugang zu Gott selbst. Wer kann Abba, lieber Vater, sagen? Nur denen dieses Geheimnis erschlossen ist. Ich habe es schon mal erwähnt, kein Moslem kann Vater sagen. Es glaubt aber auch kein Moslem, dass Gott einen Sohn hatte, der am Kreuz uns erlöst hat. Da ist angeblich ein anderer Jesus gestorben am Kreuz. Und wie kann man da eigentlich mit Muslimen zusammen Gebetsgemeinschaft haben? Das ist ja jetzt passiert, zum Beispiel in Westfalen. In einer Kirche haben alle angeblich zu dem gleichen Gott gebetet. Nein. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist ein anderer als der Gott, den Mohammed verkündigt hat, als dieser Allah-Gott. Ja. Wir wollen uns nicht überheben, uns müssen diese Menschen leid tun und wir sollen auch für Muslime beten. Aber wir dürfen zur Sohnschaft berufen sein, zuvorbestimmt, und zwar für den Vater selbst. Also wir sind zuerst in ein Verhältnis hineinversetzt, das eine Liebesbeziehung aufbaut zum Vater. Nicht erst Aktivitäten. Das ist die Folge. Dienst als Konsequenz. Wir sollen sein zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Dazu hat er uns begnadigt in dem Geliebten. Hier wird von einer doppelten Gnade gesprochen. Von der Gnade, dass wir eine Gnade erfassen können, die uns alles mitteilt. Vergebung, Reinigung von den Sünden, neues Leben. Und dann heißt es nochmal, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und wieder ist hier der Reichtum beschrieben. Diesen Reichtum kann keiner von uns ausschöpfen. Und was sind da irdische Reichtümer? Sicher bin ich dankbar, dass wir ein eigenes Haus haben, ein schönes Grundstück und nicht irgendwo betteln gehen müssen. Das ist ein Geschenk. Gehört auch im weiteren Sinne zu einem Segen. Aber im Gegensatz zu dem Segen, den Israel hatte, ist unser Segen im überhimmlischen Bereich. Israel bekommt in 5. Mose 28 einen Segen vermittelt, der sehr stark diesseits auch ins Materielle gehend ausgerichtet ist. Erlösung. Und er hat alles nach dem Reichtum seiner Gnade uns geschenkt und hat diese Gnade überströmen lassen in aller Weisheit und Erkenntnis. Also was sind das alles für Begriffe, ja? Nicht solche, die sparsam mit Inhalten umgehen. Reichtum, Fülle überströmen lassen. Sind wir nicht wirklich reiche Leute? Da sollten wir eigentlich nicht klagen und jammern, oder? Ach, da gibt es die vielen Gebete. Ach, Herr, schenk doch. Hört noch mal. Ach, Herr, gib doch. Ach, Herr, hilf doch. Das dürfen wir auch mal bitten. Ne? Aber angesichts eines Reichtums, ne, stellt mal vor, da hat ein Sohn einen reichen Vater, der ihm vieles zur Verfügung stellt, was der Vater hat, auch finanziell. Und er braucht nicht betteln. Wenn das schon im Irdischen hier und da der Fall ist, wie viel mehr bei Gott? Und er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat. Also es ist ein Geheimnis, die letzten Ziele zu kennen. Wir wollen also mit denen, die das herrliche Endziel Gottes nicht kennen, überheblich reden. Wir dürfen es bezeugen. Das steht auch in der Bibel, ja? Paulus sagt das dem Timotheus sogar, solches Lehren, nämlich dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und das ist etwas Wunderbares. Wenn wir das tun sollen, aber wir sollen deswegen nicht ständig diskutieren. Wenn es einer nicht sieht, gut, schlimm ist es, wenn dann, das passiert leider, gläubige Menschen und es gibt renommierte Evangelikale, die letzte herrliche Zielsetzung, die wir vertreten, als Irrlehre ansehen. Ich will das nicht im Einzelnen darstellen. Aber da fällt mir ein, der Bruder Adolf Heller, der ja viele Lieder in diesem Gemeindeliederbuch da gedichtet hat, der hat also Folgendes mal im Blick auf die letzten Ziele praktiziert und darüber berichtet. In der Nazizeit, noch während des Krieges, hat er schon, auch als Lehrer, die herrliche Botschaft des Heils der Erlösung auch im Blick auf das Endziel verkündigt, nämlich dass Gott mit allen Menschen, ja mit der ganzen Schöpfung zurechtkommt. Und nun war es in den letzten Kriegsmonaten so, dass nicht jeder die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen durfte. Man brauchte eine Sondergenehmigung. Ich weiß nicht, ob die Eltern und Geschwister das noch wissen. Man konnte nicht einfach in den Zug einsteigen, wie das heute der Fall ist. Und nun hatte er einen Dienst und er musste ein Stückchen mit der Bahn fahren und musste eine Genehmigung dort bei der örtlichen Behörde einholen. Und die haben ihn gefragt, ja, sagen Sie mal, was treibt Sie dazu, dass Sie jetzt mit dem Zug fahren müssen? Da hat er gesagt, ich verkündige den Endsieg. Und da haben die gedacht, oh, der will also den Endsieg der Nazis verkündigen, ja? Er hat einen ganz anderen Endsieg gemeint, nämlich, dass Gott einmal mit allen Menschen zurechtkommt. Er hat die Genehmigung bekommen. Seid klug, wie die Schlangen ohne falsch, wie die Tauben. Also da hat er wirklich Weisheit gehabt. Ja, das im Blick auf das herrliche Ziel. Gott muss es uns erschließen. Es steht aber auch ganz klar in dem Worte Gottes drinnen. Und das einmal in einer bestimmten Verwaltung, da steht im Griechen Ökonomie, ja, nämlich die Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt getan wird. Christus ist das Haupt der Gemeinde jetzt, ja, und später einmal ist er das Haupt des ganzen Alls. Ich darf das jetzt schon als Ziel andeuten, wenn er, Christus, mit seiner Gemeinde, dem Vater, das ganze All präsentiert, zurechtgebracht, dann wird der Sohn dem Vater untertan sein und Gott wird sein alles in allem. Das ist eine herrliche Zeitperspektive, ihr Lieben. So viel mal zunächst zum Glaubensleben, zur Grundlage und ganz kurz zum Abschluss noch etwas über die Zielsetzung, denn wir wollen, es kann nicht immer jeder heute und auch morgen dabei sein, das doch noch ins Auge fassen. Es gibt also ein Nahziel. Sicher für Menschen, die hier abberufen werden, wenn sie den Weg alles Fleisches gehen, ist das ein Ziel. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das war nicht die Entrückung, sondern er glaubte, wenn er stirbt, ist er wirklich bei dem Herrn. Und in 1. Thessalonicher Kapitel 5 wird die Differenzierung dargestellt, Kinder des Tages und Kinder der Nacht. Das habe ich hier auch schon einmal angedeutet, will es aber hier nochmal präsentieren. Die Kinder der Nacht leben in der Finsternis, schlafen, geistlich betrachtet, und sind unnüchtern. Ja, also nicht nur durch Drogen, Alkohol und wer weiß was an Drogen, unnüchtern, sondern geistlich unnüchtern. Das ist der Mensch der heutigen Zeit. Wir aber dürfen Kinder des Tages sein, des Tages, das ist der Tag Jesu Christi, im gegenwärtigen bösen Äon mit der Finsterniszeit. Denn wenn der Tag des Herrn kommt, dann ist die Zeit gekommen, wo Gottes Zorn aufbricht und die Menschen richtet, auch durch die Zornschalen gerichtet. Das ist der Höhepunkt. Darum wachen, nüchtern sein. Und das geschieht, so wie es die ersten Christen getan haben, Apostelgeschichte 4, Vers 12, ständig, beständig blieben sie im Worte Gottes, in der Lehre der Apostel, dann in der Gemeinschaft und in den Gebeten. Dass wir das auch pflegen, dadurch bleiben wir wach und wir sollen Acht geben auf Verführung, denn die Verführung wird am Ende dieses Äons immer schlimmer. Der Abfall geht hinein bis in evangelikale Kreise. Also ich muss sagen, mich bewegt es schon sehr, wenn heute die evangelikalen Christen, etwa der Gnadauer Verband, ich komme aus einer Gemeinschaft, ja, alle die Ökumene vertreten. Ich kann es nicht tun. Nicht, wenn der frühere Bischof in Stuttgart, der Württembergischen Landeskirche, jetzt der zweite Mann nach dem Kardinal Kasper ist, ja, der für die Ökumene wirbt, ist das leider schade. Dieser Professor Meyer hat gute Kommentare geschrieben. Ich glaube, ich habe es mir hier erzählt, ich habe ihn in einer Veranstaltung bei uns in Winterbach gefragt, hat sich denn der Luther geirrt oder hat sich die katholische Kirche verändert? Der Luther hat ja diese vier Sola gebracht. Ne? Wir haben ja jemanden hier, der Lateiner, Sola ist ja etwas Einfaches, nicht allein. Allein der Glaube, allein aus Gnaden, allein Christus und allein die Heilige Schrift. Dann hat er gesagt, die katholische Kirche hat sich geändert. Stimmt das? Klar, es gibt keine Inquisition mehr, ne? Wie im Mittelalter. Dass da die Andersgläubigen, zum Beispiel in England war es ganz hart, ne? Die Bloody Mary, jene Queen, die die protestantischen Christen auf grausame Weise verfolgen. Es waren auch noch andere Könige. Das nicht mehr. Aber wer ein bisschen die Dogmengeschichte weiß, der kennt die weiterführende Irreleitung. 1870, 71, das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. Also wenn der Papst ex cathedra spricht, ja, dann ist er unfehlbar. Ist das so? Oh, was gab es für Päpste im Mittelalter, ne, die uneheliche Kinder hinterlassen haben und so weiter. Unfehlbar, weil qua Amt nur. Ne? Schaurig. Und was noch dazu gekommen? Die unbefleckte Empfängnis, Mariä, und die leibhaftige Himmelfahrt. Und darum wird die auch als Himmelskönigin, die übrigens der vorige Papst sehr verehrt hat, ja, als Mutter Gottes und so weiter angepriesen. Ne? Ich konnte leider nicht nochmal danach fragen, aber ich habe gemerkt, es war ihm peinlich, diese Frage. Ne? Wie können bibelgläubige Christen dieses Lehrmischmasch mitmachen. Ich sage nochmal, einzelne Gläubige lieben darin. Das ist etwas Wunderbares. Es gibt diese Geschwister. Das habe ich vorher in Freiburg erlebt, wo der mich abholte und ich auf die Straßenbahn war und ein 82-jähriger bibelgläubiger Katholik kam, der Stellen des Apostels Paulus zitiert, das war köstlich. Und ich habe ihm dann auch geantwortet mit einer Bibelstelle. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen. Aber dann passierte was, da saß eine Frau, die hat uns aber dermaßen angeblitzt, dass ich sowas sagen kann. Das ist die andere Seite. Aber es ist doch etwas Wunderbares. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Und zwar zu dem herrlichen Ziel. Und das erste Ziel für uns ist die Entrückung nach 1. Thessalonicher 4. Die in Christus Entschlafenen werden zuerst ihm entgegengerückt und wir dürfen dann, wenn wir noch leben, etwas erleben, was Paulus mit Überkleidung bezeichnet, während die anderen entkleidet werden, nicht? Das Ablegen des äußeren Fleisches. Die Gemeinde wird dann dem Vater nachher dargestellt, nach dem Bema Christu, nach dem Preisrichterstuhl, darauf gehe ich morgen nochmal ein, ohne Flecken und Runzeln, nochmal auf ein Podest gestellt vor den Vater. Das ist eine Zielsetzung. Und um dieser herrlichen Zielsetzung willen, sollen wir dann auch beachten, das kommt morgen sehr stark auch zum Ausdruck, wie der Weg zum Ziel gemäß den Anweisungen der Apostel für die Gemeinde zu beachten ist. Ich nenne es würdiger Wandel und auch ein Lauf. Ihr lieben Geschwister, damit bin ich am Ende für unsere heutige Abendstunde. Fasse kurz zusammen. Glaubensleben ist etwas, was die Bibel uns verheißt, im Neuen Testament in Sonderheit, ein Geschenk des Christus, der selber das Leben ist, wenn wir durch Glauben ihn in unser Herz aufnehmen. Das geschieht durch Geist und Wort. Neue Kreaturen, eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5, Vers 17. Grundlage, jetzt gehe ich von dem ersten Kapitel des Epheserbriefes aus, erwählt vor dem Niederwurf, heißt es eigentlich der Welt, zur Sohnschaft bestimmt, damit wir sein zum Preise seiner herrlichen Gnade. Wir sind begnadigt, indem wir das ganze Vergangenheitsproblem göttlich lösen lassen. Und wir haben das Geheimnis seines Willens erfahren. Wir dürfen die Zielsetzung kennen. Darauf gehe ich dann morgen ein. Das habe ich heute Abend nicht angesprochen. Wir sind auch zu einem Erbteil oder Losteil mitbestimmt. Ist mehr als alles, was wir im Irdischen erben können. Und das Nahziel, das nächste, wäre die Entrückung der Gemeinde, ehe dann das Chaos auf dieser Erde kommt. Auch das werde ich morgen noch mal etwas näher erläutern, was das alles beinhalten könnte. Und dann die Gnade, dass der Herr uns, der in uns angefangen hat, das gute Werk, ja, nicht loslässt, sondern dieses Werk vollführt, bis wir dann beim Vater sein werden. Verherrlicht in und durch Christus. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Danke, du treuer Gott und Vater, dass du dein Wort immer wieder lebendig machst, dass wir Begnadigte sind, von dir Gerufene, erwählt zu einer herrlichen Zielbestimmung, Herr. Das ist kaum zu fassen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, aber wir dürfen es im Glauben nehmen. Und so lass uns dieses Wort bewahren in einem fein guten Herzen, dass wir es bewegen, dass es Frucht, bringt. Wir danken dir für die Gemeinschaft mit dir und untereinander und bitten auch für die Gläubigen in der Welt, die auch unter Verfolgung leiden oder hier im verführerischen Westen in der Gefahr des Abfalls stehen. Wir wollen auch bitten für Israel, Herr, erbarme dich, dieses Volk wird zu seiner Zeit auch wieder eingesetzt in die göttliche Heilsplanung. Danke, dass du einmal sein wirst, alles in allem, wenn alle Mächte und Gewalten abgetan sind. Ehre sei deinem Namen für diese herrliche Gewissheit. Amen.
Ganz herzlichen Dank für dieses erfrischende Wort an diesem Abend. Ich möchte noch mal einen Gedanken aufgreifen, der mich sehr angesprochen hat. Das war diese Geschichte mit dem Zug und dem vom Ziel her schauen, rückwärts schauen, wo dann manche Dinge einfach für uns sekundär werden. Mir sind dann ein paar Geschichten eingefallen, die ich jetzt hier nicht bringen will, um diesen Abend ja nicht zu sprengen. Aber ich habe mir dann gedacht, es gibt sicherlich viele Menschen, die eben, weil sie diesen Blick vom Ziel her nicht haben können, auch die Dinge, die um sie herum geschehen, ganz anders beurteilen. Und manchmal denke ich daran, warum reagieren Menschen in irgendwelchen Situationen so, wie sie reagieren? Sie können eigentlich gar nicht anders, weil sie keinen anderen Blickwinkel haben. Wir haben einen anderen Blickwinkel oder wir können einen anderen Blickwinkel vom Ziel her haben und dann werden uns manche Dinge wichtig und manche Dinge unwichtig. Lass uns das Liederbuch nochmal aufschlagen. Das blaue Liederbuch, Nummer 1029. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Das sind vier Verse, ja. Vier, oder? Wenn ich richtig aufgeschrieben habe. Ich glaube vier. Natürlich ganz herzlich einladen für morgen früh um 10 Uhr. Bin schon gespannt auf die Fortsetzung und wünsche dann noch einen gesegneten Abend und einen guten Weg nach Hause.